Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist schon wieder Montag und zwar Montag, der 30. November.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, als wir uns kürzlich im Bundesvorstand...
Moment. Wir kommen gleich auf den AfD-Parteitag vom Wochenende und auf die innere Zerrissenheit der CDU zu sprechen. Aber bevor wir nach vorne schauen, schauen wir erst noch zurück. Es war das Grundübel der Weimarer Republik, dass die demokratischen Parteien nicht gemeinsam gegen die Feinde der Demokratie standen, sondern sich untereinander zerfleischten. Einer der wirklich wenigen Momente des Innehaltens ereignete sich nach dem Mord auf den linksliberalen Außenminister Walter Rathenau. Das war im Juni 1922. Damals trat der vom Zentrum entsandte Reichskanzler Josef Wirth an das Rednerpult des Reichstages und sprach die polarisierte Republik offen an. Es war eine der wirklich wenigen großen Reden für die Demokratie, hier nachgestellt in einer Dokumentation des TV-Senders Arte.
Dr. Rathenau war wie kaum einer zu dieser Aufgabe berufen. Zu jeder Stunde, meine Damen und Herren, Demokratie. In diesem Sinne müssen alle Hände, muss jeder Mund sich regen, um endlich in Deutschland diese Atmosphäre des Mordes, des Zankes, der Vergiftung zu zerstören. Denn da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden eines Volkes träufelt. Da steht der Feind. Und darüber ist kein Zweifel. Dieser Feind steht rechts.
Doch diese Appelle fruchteten nicht. Das Ergebnis ist bekannt. In 14 Jahren, Weimarer Republik, 16 Regierungen, die durchschnittliche Verweildauer im Amte also keine 8 Monate. Danach dann wieder Wahlkampf, Polemik, Streit. Die Republik ohne Republikaner, von der eben schon die Rede war, ging also nahtlos in die Diktatur über.
Nein, meine Herren, der Führer ist die Partei und die Partei ist der Führer. So.
Seit dem Neuanfang des Jahres 1945 herrscht in Deutschland eine Demokratie, die Gemeinsamkeit und Geschlossenheit von Parteien, man könnte auch sagen, die innerparteiliche Solidarität, höher bewertet als den Richtungsstreit. Höher bewertet auch als den aggressiv geführten Vernichtungsfeldzug gegen den Andersdenkenden. Das übrigens scheint mir auch das Erfolgsrezept von Angela Merkel zu sein. Umarmen und nicht bis aufs Messer bekämpfen. Geschlossenheit ist gerade für die bürgerliche Mitte der Gesellschaft zum Zentralwert der Demokratie geworden. Und wenn eine Partei wie die SPD nach Gerhard Schröder das Trennende betont und ihre eigene innere Zerrissenheit pflegt, dann sind die Wähler so schnell weg, wie sie gekommen sind. Zwischen dem Abgang der Regierung Schröder und der Bundestagswahl 2017 mit Martin Schulz an der Spitze gingen der SPD sage und schreibe 10 Millionen Wählerinnen und Wähler von der Fahne. Das Prinzip Geschlossenheit gilt nicht nur für die SPD, sondern vielleicht sogar in besonderem Maße auch für die Konservativen. Der Parteienstreit, auch wenn er zur Demokratie natürlich dazugehört, wird vom Publikum nicht sonderlich geschätzt. Insofern wirkt Friedrich Merz mit seinen Angriffen auf die eigene Regierung.
Das gesamte Erscheinungsbild der deutschen Bundesregierung ist einfach grottenschlecht und daran muss sich etwas ändern.
Und seinen Attacken auf das CDU-Partei-Establishment.
Ich merke das seit einigen Wochen. Es gibt Teile des Partei-Establishments. Es sind Teile, es sind nicht alle, aber beachtliche Teile, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde.
Wie der ewige Störenfried, was für die Zeit nach Angela Merkel nichts Gutes hoffen lässt. In den Umfragen jedenfalls hat der Sinkflug der Union begonnen. Das liegt nicht nur an Merz, aber es liegt auch an Merz. Und es liegt an der unklaren Führungsfrage. Die Union, wer es wissen will, der weiß es natürlich längst, ist nicht geschlossen. Damit sind wir bei der AfD. Dort sind die Erosionsprozesse weit fortgeschritten, weil sich niemand mehr Mühe gibt, die Geschlossenheit wenigstens zu inszenieren. Der Parteichef selbst teilte am Wochenende auf dem Bundesparteitag gegen die eigenen Leute aus.
Und ist es klug, ich weiß, dass ich damit auch Widerspruch ernte, ist es denn klug, wenn sich allerlei AfD-Funktionäre ohne jede kritische Distanz mit der sogenannten Querdenkerbewegung kritiklos gemein machen? Da engagieren sich bekanntermaßen, und ich will das konzidieren, neben ganz normalen Besorgten und ihrer Besorgnis Ausdruck verleihen wollenden Bürgern, ja, die sind da, aber da engagieren sich auch nicht ganz wenige Zeitgenossen, deren skurrile, zum Teil auch offen systemfeindliche Positionen und Ansicht den Verdacht nahelegen, dass bei ihnen tragischerweise noch nicht mal das gerade Ausdenken richtig funktioniert, geschweige denn echtes Querdenken.
Was prompt seine Widersacher vom rechten Rand auf den Plan rief, Stefan Brandner von der AfD in Thüringen.
Es fing super an. Und was kam dann? Ein Torpedo von Jörg Meuthen. Er hat das torpediert, medial überlagert. Er hat schweren Schaden unserer Partei und diesem Parteitag zugefügt. Welche Motive haben ihn geleitet? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber es sind keine guten Motive. Denn ihr Weg, den Jörg Meuthen im März dieses Jahres mit Spaltungsdebatte eingeleitet hat, führt er unbeirrt vor. Lieber Jörg, dieser Weg ist ein Irrweg. Dieser Weg ist falsch. Du spaltest die Partei. Komm zu uns zurück. Du hilfst damit nur den Altparteien.
Es gibt nur eine einzige Partei, die laut den letzten und den vorletzten und auch den vorvorletzten Umfragen zulegen konnte. Und die nunmehr laut Forsa vom Wochenende bei 21% liegt. Mehr als doppelt so viel wie bei der Bundestagswahl 2017. Die Grünen. Trotz Wirtschaftskrise, trotz Pandemie, trotz der Stunde der Exekutive, von der alle sprechen. Und das liegt eben auch an jener Geschlossenheit der Umweltpartei in der Führung, in den unteren Gliederungen und bei nahezu allen Themen. Zu Recht, würde ich denken, ist der Co-Chef der Partei, Robert Habeck, darauf stolz.
Worauf ich stolz bin? Darauf, dass Loyalität und Integrität unsere Werte sind. Wir stellen uns voreinander. Wir sehen uns Fehler nach. Wir stärken uns in unseren Stärken. Wenn einem was nicht passt, dann kann er es sagen. Aber nicht in die Kamera, sondern direkt ins Gesicht. Dieses Vertrauen haben wir uns erarbeitet. Und Annalena Baerbock und ich versuchen, es vorzuleben.
Fazit, der Wähler belohnt Geschlossenheit und bestraft den Parteienhader. Das ist nicht so schwer, sich bei den Deutschen beliebt zu machen. Im Grunde werden Politiker ja nicht anders bewertet als, sagen wir, Handwerker auch. Der Fleißige wird belohnt, der Fachkundige wird verehrt, was kein Mensch braucht, auf der Baustelle nicht und auch nicht im Bundestag, sind Streithansel und Maulhelden. Unsere weiteren Themen heute. Der Erzbischof von Berlin, Dr. Heiner Koch, sein Name, spricht über die Einsamkeit und das Kirchenleben in Zeiten der Pandemie.
Ich erlebe, dass es für die, die tatsächlich im Glauben stehen und auch, das heißt nicht unbedingt voll in der Kirche stehen, aber die mit Gott irgendwie rechnen und für die Gott eine Bedeutung hat, erst recht für die, die Gott eine existenzielle Beziehung ist, eine Liebesbeziehung, dass für die der Glaube stärker geworden ist.
Wir schauen zusammen mit unserer Börsenreporterin gebannt auf die Wall Street und dort wiederum auf ein Rennen, das viele Aktionäre elektrisiert. Die Suche nach dem heiligen Elixier, dem Impfstoff gegen Corona. Und wir schauen freudig erregt nach Wolfsburg, wo in den höchsten VW-Etagen gerade eine wichtige Lektion gelernt und verstanden wurde. Und wir freuen uns, ein paar Engel der Popmusik wieder zu hören, die 20 Jahre verschollen waren. Mit dem gestrigen ersten Advent befindet sich das Land offiziell in der Vorweihnachtszeit. Aber althergebrachte Traditionen und von uns allen sehr geschätzte Gewohnheiten werden durch diese Pandemie einem Stresstest unterzogen. Auch der Glaube. Der Glaube an das Gute, an die Zukunft, auch der an Gott. Und deshalb dachten wir, es ist vielleicht eine gute Idee, bei einem der ranghöchsten Vertreter Gottes auf Erden, einem leibhaftigen Erzbischof, doch mal nachzufragen. Wir können schließlich, bis der Impfstoff da ist, noch ein bisschen Hoffnung gut gebrauchen. Mein Kollege Michael Bröke hat mit dem Erzbischof des Erzbistums Berlin, mit Dr. Heiner Koch, gesprochen.
Schönen guten Morgen, Bischof Koch, hallo.
Guten Morgen und einen guten Tag.
Herr Koch, Deutschland steckt in der Corona-Pandemie jetzt schon seit fast 10 Monaten. Fällt Ihnen eigentlich eine Bibelstelle für die Lage im Land ein?
Ja, ist geprägt von der Hoffnung, aber die für viele eine Hoffnung in der Dunkelheit ist. Mir fehlt das Wort von Jesaja 9,1 an diesen Propheten in einer ganz schwierigen Zeit Israels. Das Volk, das im Finsternis ging, sah ein helles Licht. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Ich glaube schon, dass das für viele gilt, dass sie sowohl die Finsternis erleben, die Angst, die Sorge, die Vertrauenskrise, die Corona ist, die Sorge auch um die Zukunft nach Corona, wirtschaftlich, arbeitsmäßig, institutionell, und zur gleichen Zeit aber die Hoffnung, natürlich die Hoffnung, dass das nicht mehr lange so geht, nicht mehr ewig so wird, aber auch die Hoffnung, dass wir diese Zeit mitten in der Zeit gut gestalten und überwinden können.
Ja, das helle Licht da hinten am Ende des Tunnels, die Frage ist immer nur, wie lange ist dieser Tunnel noch? Wie sehr kann Hoffnung einen tragen? Spüren Sie, dass die Ungeduld wächst, dass der Frust wächst, dass die Menschen vielleicht sich nicht mehr so solidarisch verhalten wie am Anfang der Pandemie?
Allem untenrum zunächst meine ich, dass die Solidarität groß ist. Auch die Solidarität in der Hilfeleistung, im Miteinandergehen und der Achtsamkeit, der Aufmerksamkeit, die ist da. Trotzdem wächst die Ungeduld, die Gereiztheit. Hier zeigt sich meines Erachtens sehr deutlich, dass Corona zutiefst eine Vertrauenskrise ist. Eine Vertrauenskrise auf die Wissenschaft, was gilt jetzt eigentlich, was kommt jetzt eigentlich, auf die Vertrauenskrise, auf die staatlichen Organe, sind sie wirklich auf dem Weg, uns zu helfen zum Guten? Auch die Frage der Vertrauenskrise in unsere Wirtschaft, wie lange hält eine Wirtschaft das eigentlich aus? Auf die Vertrauenskrise in die Natur. Die Natur ist nicht mehr nur die Gute, sondern ist eben das, was immer auch war, auch eine gewaltige und auch lebensfeindliche manchmal. Die Unsicherheit gegenüber der Medizin mit ihren verschiedenen Ratschlägen und ihren Empfehlungen, die institutionelle Krise, auch die wir als Kirche haben, Vertrauenskrise, werden die auch die Sterbenden, die Alten nicht allein lassen. Also es ist eine ziemlich große Krise und das auf Dauer auszuhalten ist schwierig und es wäre gut, wenn zumindest die Kurve wirklich gekriegt wird nach dem Winter.
Vertrauenskrise natürlich auch für Gläubige dann auch in den Zeiten der Krise und des Todes. 15.000 Tote mit oder an Corona haben wir dieses Jahr erleben müssen. Da stellt sich eben oft immer auch die Frage, wieso Gott das zulässt oder ob es sogar, wie manche meinen, auch in katholischen Foren, wie ich heute wieder gelesen habe, das sei die gerechtfertigte Strafe der Natur am Menschen. Was sagen Sie denen?
Also zunächst einmal, davon halte ich gar nichts, was das Letzte betrifft. Strafe setzt ja voraus, dass jemand etwas ganz bewusst setzt. So, das sehe ich bei der Natur und in Bezug auf Corona überhaupt nicht. Es mag ja am Anfang Fehler gegeben haben und Verschulden von Menschen, aber dass die Natur auch lebensfeindliche Akzente setzt, dass es da in der Natur auch Tod gibt, und das ist völlig klar. Aber das als Strafe zu bezeichnen, setzt ja ein moralisches Verhalten voraus. Das ist das Erste. Das Zweite, schon gar nicht kann ich dieses Wort auf Gott beziehen. Das widerspricht völlig dem Gottesbild des christlichen Glaubens. Wir können nicht alles erklären. Sie können nicht sagen, so und so ist das. Wir geben die Antwort auf alle Fragen. Christlicher Glaube bedeutet immer auch ein Leben mit offenen Fragen, mit Unsicherheiten. Und trotzdem zu glauben, dass hinter allem nicht irgendein Schicksal ist, nicht eine Willkür, sondern letztlich eine gute bergende Hand im Leben und auch im Tod. Damit ist das Dunkel nicht aufgelöst, aber diese letzte Hoffnung, die trägt. Das bewährt sich dann. Und es zeigt sich natürlich jetzt auch in diesen Zeiten, dass viele diesen Glauben nicht teilen.
Der Mensch sucht in der Krise Halt. Das ist ja nun mal oft so, wenn es ihm gut geht, denkt er vielleicht nicht so sehr an die Kirche und den Glauben. In der Krise kommt es immer wieder vor. Ist es jetzt eine Stunde des Glaubens, eine Stunde der Kirchen eigentlich?
Ich erlebe, dass es für die, die tatsächlich im Glauben stehen und auch, das heißt nicht unbedingt voll in der Kirche stehen, aber die mit Gott irgendwie rechnen und für die Gott eine Bedeutung hat, erst recht für die, die Gott eine existenzielle Beziehung ist, eine Liebesbeziehung, eine tragende Beziehung, dass für die der Glaube stärker geworden ist. Das ist ganz wahrnehmbar. Das merken wir in vielen Gesprächen, das merken wir in den Dichte der Gottesdienste, das ist entschiedener geworden. Allerdings würde ich zur gleichen Zeit sagen, die keine Beziehung da hatten, für die ist der durch Gott nicht näher gerückt. Das ist auch der Fall.
Für Menschen, wir sind soziale Wesen, ist wahrscheinlich die größte soziale Folter die Einsamkeit, die jetzt gerade sehr viele, gerade ältere Menschen in den Pflegeheimen, in den Seniorenheimen erleben müssen. Wie geht man damit um? Hat die Politik da zu spät drauf geguckt? Wie sehen Sie das?
Auch hier wird zunächst mal deutlich, was überhaupt gilt. Gerade in einer Großstadt wie Berlin, in der ich lebe, ist schon offenkundig, wie man mitten unter den Menschen einsam sein kann. Also mitten in der Masse der Menschen verloren sein kann. Das wird in solchen Zeiten besonders deutlich. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass, Gottlob, vieles an Solidarität und an Gemeinschaft positiv sich entfaltet hat. Die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit. Vieles ist ja auch vielleicht gerade jetzt in der Adventszeit so provozierend. Wäre es nicht möglich zum Beispiel, ich nehme mir als vor, das habe ich für mich getan, jeden Tag in der Adventszeit einen Brief an einen zu schreiben, dem ich sonst überhaupt keinen Brief schreiben würde, und zwar einen handgeschriebenen Brief. Das Schlimmste ist, wenn Menschen den Eindruck haben, sie sind aus dem Blick. Und das kann ihnen passieren mitten unter den Menschen. Das darf nicht passieren, aber die Gefahr ist groß.
Die Bistümer tun viel, auch Seelsorge. Geht die eigentlich auch digital?
Die geht auch digital. Ich finde es sogar, das werden wir über die Corona-Krise hinaus sehen, dass eine sehr gute Ergänzung ist, etwa im Beratungssystem. Sie ersetzt nicht das persönliche Gespräch, das längere Gespräch, die Reihen von Gesprächen, die es ja oftmals sind. Aber sie schafft einen ersten Bogen, sie schafft einen Informationsaustausch, sie schafft schnelle Kommunikation. Das ist manchmal in Krisensituationen ganz, ganz wichtig. Unsere Telefonseelsorge zeigt, dass sie verstärkt gebraucht wird. Sie ist auch ein Ort, an dem Aggressionen deutlich werden.
Geben Sie mal ein Beispiel, was kommt da so?
Die Leute, in der die Leute ihre Wut loslassen. Wut über die Politik, Wut über die, die schuldig sind, Wut über die, die sich bereichern, Wut über die beschränkten Finanzmöglichkeiten, die kommen. Das kommt raus. Irgendwo muss es auch rausgesprochen werden. Die Gespräche dauern, so sagen mir die Beraterinnen und Berater, länger. Sie dauern deutlich länger. Und am Ende sind sie anders als am Anfang. Und das zeigt für mich, es ist ein großes Gesprächsbedürfnis da. Man muss auch mal platzen können. Ich glaube, dass es schon für die seelische Hygiene ganz wichtig ist.
Markus Söder hat mit drastischen Vergleichen versucht, die Menschen zur Ernsthaftigkeit dieser Pandemie zu bringen und gesagt, das ist so, als würden 390 Tote am Tag, das ist so wie ein täglicher Flugzeugabsturz. Hilft so etwas, um die Dramatik zu verdeutlichen, oder ist das auch für Sie Panikmache, die Hoffnung beiseite schiebt?
Zu viele dramatischste Bilder führen dazu, dass die Menschen sagen, also das stimmt jetzt nicht mehr. Das, was stimmt nicht mehr. Beispielsweise Sterben mit Corona sterben ist eben etwas anderes als an Corona sterben. Und das sollte man auch intellektuell differenziert darstellen. Dann gewinnt man mehr die Menschen. Die Leute haben Angst vor einem Kontrollverlust. Von einem Kontrollverlust überleben. Jetzt redet der Staat überall rein. Selbst wie wir Weihnachten feiern, selbst wen wir einladen. Will der Staat jetzt mitreden? Da kommt eine Aggressivität raus. Da muss man sehr klug und einfühlsam reden und natürlich die Einzelmaßnahmen auch bedenken. Aber das geht über Argumente und über verständnisvolle Argumente besser als über panische Bilder.
Die Kanzlerin hat klar gesagt, jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist ein guter Kontakt. Wie feiert Bischof Koch seine Weihnachtsmesse?
Ja, wir haben uns hier entschieden, auch Corona-mäßig, dass wir viele Gottesdienste feiern. Zum großen Teil sogar draußen im Freien, auch bei schlechtem Wetter, auch bei kaltem Wetter, kürzere Gottesdienste. Denn die Leute sollen nicht große Entfernungen zurücklegen. Aber diese Gottesdienste sind ganz, ganz wichtig, auch für das Seelische Zusammenhalten, für das Persönliche, aber auch für das Familiäre. Ich persönlich halte also mehrere Gottesdienste, mehrere Christmetten, und ich werde auch mehrere Gottesdienste im Gefängnis halten. Alles kürzer, knapper unter den Corona-Bedingungen. Aber dass die Leute spüren, Weihnachten findet statt und Gott ist da und die Kirche bleibt bei uns, das ist der Hauptanliegen.
Papst Franziskus hat gesagt, die Pandemie sei auch eine Gelegenheit zur Umkehr. Wohin eigentlich?
Zum Beispiel zu einer Umkehr zu größerer Solidarität. Auch eine Umkehr zu vieles nicht für selbstverständlich halten. Ich meine, wir sprechen auch über vieles, was bei uns jetzt nicht mehr so möglich ist, wo wir eingeschränkt sind, wo wir auf vieles verzichten müssen. Aber wenn man das vergleicht mit der Situation in vielen Ländern der Welt, wo viel größere Verzichte und viel größere Einschränkungen und Katastrophen zum Alltag gehören, dann wird man vielleicht auch sagen, dankbar sein für das, was noch immer möglich ist. Und ich würde sagen, dass das, was möglich ist, weitaus mehr ist als das, was uns jetzt in dieser Krise nicht möglich ist. Auch Dankbarkeit kann man lernen. Vielleicht müssen wir auch lernen, dass wir nicht alles im Griff haben, nicht alles machen können, manches nur ertragen können. Aber wie wir es ertragen und wie wir es gestalten, das ist dann wieder unsere Leistung.
Gestatten Sie mir zum Abschluss noch eine Frage. Die christliche Botschaft ist ja eine der Wahrhaftigkeit und der Demut. Wenn man sich anschaut, in der evangelischen Kirche in Deutschland wird ein Bericht über die Missbrauchsfälle immer wieder verschoben. Im Erzbistum Köln wird eine Studie zurückgehalten. Warum tun sich die Kirchen so schwer mit der Aufarbeitung dieser Fälle?
Also das ist zutiefst ärgerlich und zutiefst verletzend. Verletzend für die Opfer, verletzend für die, die darauf warten. Ich kann die Begründung jetzt für Köln, ich kenne sie nicht. Ich kenne sie wirklich nicht und möchte mich nicht auf Zeitungsmeldungen reduzieren. Wir versuchen hier in Berlin das wirklich in aller Transparenz Schritt für Schritt zu gehen. Das ist eben ein Teil dann, der verstärkt wird, da bin ich ganz sicher, im Moment durch die Vertrauenskrise. Die Missbrauchskrise ist eine Vertrauenskrise in die Gesellschaft und in die Menschen und vor allen Dingen in die Opfer hin. Und das ist eigentlich nicht zu verzeihen, dass wir nicht das, was wir tun können, geradlinig transparent machen. Und wenn etwas nicht gelingt, dann müssen wir auch das transparent machen, warum es nicht gelungen ist. Dass etwas nicht gelingt, finde ich nicht das Schlimme, aber dass man nicht genau nachvollzieht, warum das jetzt so ist, das ist die eigentliche Katastrophe.
Bischof Koch, vielen Dank für diese ehrlichen und offenen Worte zum Schluss und auch die Hoffnungsstiftenden davor. Ich wünsche Ihnen auch persönlich frohe Weihnachtstage dann, wenn Sie dann kommen, auch in Pandemiezeit, und bedanke mich für dieses Gespräch.
Vielen herzlichen Dank Ihnen und allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Naja, da sehnt sich so mancher Parlamentarier nach diesen ganzen Corona-Debatten nach einer besinnlichen Weihnachtspause. Und bei den CDU-Abgeordneten beginnt noch vor der Weihnachtspause das Nachdenken. Das Nachdenken darüber, wen man dann eigentlich im neuen Jahr an der Spitze der Partei sehen möchte. Denn fast alle CDU-Bundestagsabgeordneten, muss man dazu wissen, sind auch Delegierte auf dem CDU-Parteitag. Und genau da hat unser Hauptstadtteam angesetzt. Bei mir ist jetzt Michael Brücker, der Chefredakteur von The Pioneer. Michael, ihr habt die Präferenzen der CDU-Bundestagsabgeordneten für Laschet, Röttgen, Merz mal abgeklopft und jeden einzelnen dieser, ich glaube, 199 Abgeordneten gefragt, richtig?
Ja, Gabor, das ist richtig. Also wir haben es versucht, per Mail, per Telefon, per WhatsApp alle mal anzufragen, ob sie sich eigentlich schon entschieden haben und wenn ja, für wen. Und ob sie es uns vielleicht sogar sagen. Das ist nicht ganz einfach, es ist ja schließlich eine geheime Wahl, aber immerhin knapp ein Drittel, 60 Bundestagsabgeordnete haben mitgemacht und uns gesagt, was sie denken.
Interessant. Und was ist das Ergebnis?
Es gibt kein klares Ergebnis. Das ist schon mal das Ergebnis. Armin Laschet liegt knapp vorne bei denen, die klar gesagt haben, ich bin im Team Laschet oder Jens Spahn. Das spielte für manche auch eine Rolle. Das waren 17 Abgeordnete. 15 haben sich klar hinter Friedrich Merz gestellt, 4 hinter Norbert Röttgen. 22 haben gesagt, ich hadere noch mit meiner Entscheidung. Ich weiß nicht, wen ich wählen soll. Und der Rest hat sich entweder verleugnen lassen oder gar nicht erst geantwortet. Einer brachte die Stimmung in der Fraktion ziemlich gut auf den Punkt. Der sagte uns im Gespräch, es herrscht Ratlosigkeit bis an die Grenze der Verzweiflung. Denn viele Bundestagsabgeordneten wünschen sich eigentlich einen Kandidaten, der noch gar nicht auf dem Zettel ist, nämlich irgendeinen anderen außer diese drei.
Was heißt irgendeinen? Er muss ja schon geboren sein, also unter uns und auch unter den Christdemokraten. Leben vielleicht jemand aus Bayern?
Genau, einige wünschen sich tatsächlich Markus Söder, denn sie denken ja daran, wer kann mir meinen Wahlkreis nächstes Jahr auf jeden Fall wieder organisieren als Wahlkämpfer. Und da denken eben viele an Markus Söder, nur geht es hier um den CDU-Vorsitzenden. Das heißt, man muss einen finden, der CDU-Vorsitzender werden will und kann, aber dann nicht selbst den Anspruch auf die Kanzlerkandidatur erhebt. Da hofft manch einer auf einen Kandidaten, der ganz klar vorher sagt, ich trete an und nominiere dann aber Markus Söder. Das könnte ein Ralf Brinkhaus sein, so über so etwas wird spekuliert. Es könnte aber auch sein, dass Norbert Röttgen das im Team Endspurt jetzt nochmal deutlich kommuniziert, dass er Markus Söder als Kandidaten aufstellen würde. Und manch einer wünscht sich einfach einen anderen CDU-Vorsitzenden. Sogar der Name Helge Braun, der Kanzleramtschef, fällt gelegentlich. Also da ist viel noch im Fluss.
Und alle Details zu eurer Umfrage und dem, was da spekuliert wird, findet man, ich vermute, im Hauptstadt-Newsletter, richtig?
Sehr gute Idee.
Vielen Dank, Michael.
Danke, Gabor.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Die Aktienrallye der letzten Wochen hat die Aktionäre weltweit elektrisiert, worauf Investoren und auch Kleinanleger in dieser Woche besonders gespannt schauen. Das genau bespreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin an der New Yorker Wall Street, mit Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Einen schönen guten Morgen aus New York.
Sophie, die Jagd nach dem Impfstoff wird ja nicht nur in der Politik und unter Wissenschaftlern mit größter Aufmerksamkeit verfolgt, sondern natürlich auch an den Börsen, richtig?
Richtig, weil es ist natürlich nichts Geringeres als das Schmiermittel für die Wirtschaft und für die Börsenmärkte am Ende. Wir sehen das auch immer an Tagen, an denen es irgendwelche positiven Nachrichten gibt, wie von einer erfolgreichen Testphase zum Beispiel oder einem eiligen Zulassungsverfahren. So sind wir auf die 30.000 Punkte beim Dow gekommen, das erste Mal in der Geschichte. Und deswegen hatten vor allem auch immer wieder die Aktien der Verlierer der Pandemie einen kometenhaften Aufstieg regelrecht, nimmt zum Beispiel Flugaktien, wenn es eben diese positiven Nachrichten gab. Einer der Impfstoffe, vielleicht sogar mehrere, werden sehr bald zugelassen werden. Das ist die Hoffnung und inzwischen ist es eigentlich eine Erwartung auch geworden.
Auf welchen Pharmafirmen liegt denn in dieser Woche das besondere Augenmerk der Investoren, Sophie?
Ich denke, wir sollten Pfizer und BioNTech im Auge behalten. Das sind die ganz heißen Kandidaten für eine sehr baldige Zulassung, eventuell schon diese Woche. Und da berichten zum Beispiel NBC und auch The Hill, dass eben eine erste Charge des Impfstoffs von Belgien in die USA geflogen worden ist am Wochenende. Und die Flugaufsichtsbehörde FAA hat es auch bestätigt. Auf den Fersen ist ihnen Moderna. Von denen könnten wir diese Woche auch noch gute Nachrichten hören. Die sind heiß aus der letzten Woche gegangen an der Börse mit einem Plus am Freitag von mehr als 16%.
Und was, bitteschön, Sophie, wird sonst noch wichtig in dieser Woche an der Wall Street?
Am Dienstag sprechen Finanzminister Steven Mnuchin und der Fed-Chef Jerome Powell vom Kongress darüber, wie es so um die wirtschaftlichen Rettungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Pandemiefolgen steht. Und am gleichen Tag treffen sich die ölfördernden Länder, die OPEC und auch die Nicht-OPEC-Staaten, um über die Verlängerung von Förderdrosselungen zu entscheiden.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass in diesem Jahr die Vorstände von Volkswagen erstmals keinen Bonus bekommen. Das berichtet der Business Insider. Denn das extra Geld für die Chefs des größten Autobauers der Welt ist ja an zwei Kriterien geknüpft, an den Gewinn und an die Umsatzrendite. Und weil bei beiden Aggregaten wegen der Corona-Pandemie die Zielvorgaben leider nicht erreicht werden, fällt der Bonus flach. Alleinvorstandschef Herbert Diess muss also auf gut 3 Millionen Euro in diesem Jahr verzichten. Aber wegen der Pandemie wird aber nicht nur oben, sondern ja vor allem unten bei der Belegschaft der Gürtel enger geschnallt. Insofern ist der Bonusverzicht des Vorstandes zwar auch für die dort versammelten Herren bitter, aber gerecht.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die Musik der No Angels erst jetzt, Ende 2020, erstmals bei den großen Streamingdiensten Spotify und iTunes zu hören sein wird. Sie erinnern sich vielleicht, die Popsternchen waren Casting-Show-Gewinner vor rund 20 Jahren, als der ganze Budenzauber mit den Casting-Shows so richtig begann. Sie hatten eine Reihe respektabler Hits und sind dann wieder in der Versenkung verschwunden. Und jetzt hat der Musikverlag BMG die Rechte an den Songs der No Angels und auch anderer kurzlebiger Casting-Bands von damals gekauft und bei den Streaming-Diensten platziert. Im Internet ist die Freude groß, natürlich. Viele Menschen verbinden mit diesen fröhlichen Liedern von damals Erinnerungen an ihre eigene Jugend. Vielleicht auch an ihre eigenen Gesangsversuche. Es waren ja unbeschwerte Zeiten ohne Corona, ohne Trump, ohne Brexit. Einfach nur 5 junge Frauen, die von der Liebe gesungen haben. So harmlos kann das Leben sein. Daylight in your eyes. Ich wünsche Ihnen einen vergnügten Start in diese neue Woche. Dass der Lockdown uns unfassbar nervt, lassen wir uns in dieser Woche am besten gar nicht anmerken. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.